Jetzt zu den Einwänden, die sich an dieser Stelle für gewöhnlich finden. Der Marx wird von vielen modernen Professoren oder von bürgerlichen Zeitungsschreibern oft als Urheber der Arbeitswertlehre zitiert. Er hat sich selber nie so genannt und auch nicht so verstanden. Aber damit nimmt diese Etikettierung Bezug darauf, dass der Marx sagt, die Arbeitszeit ist Maß und Substanz des Werts. Dagegen gibt es eine ganze elaborierte Abteilung der Volkswirtschaftslehre, die sagt, das ist Unfug. Nicht die Arbeitszeit ist Maß des Werts, sondern, so sagt die subjektive Wertlehre, die subjektive Wertschätzung, die wir einem Produkt gegenüberbringen, entscheidet über den Wert der Sache. Und wenn man solche Bücher und Artikel anschaut, kommen Beweise der folgenden drolligen Art. Da stellen Sie zum Beispiel an den Ausgangspunkt Ihrer Kapitel die Überlegung, ja, was kostet ein Glas Wasser in Stadt am Hof hier in Regensburg am Tresen? 2,50. Aber was kostet ein Glas Wasser in der Wüste? Dafür kann man Millionen erlösen. Sicher, aber die Wüste ist kein Markt. Da handelt es sich gar nicht um den Markt, auf den die Massenprodukte der Fabriken hergestellt und verkauft werden. Da wird eine Preisbestimmung zitiert, die hat mit dem Markt und dem Preis gar nichts zu schaffen. Ich kenne ja auch viel weitergehende Beispiele aus der Literatur. Irgendwo habe ich mal gelesen, ein Königreich für ein Pferd. Aber versucht mal hier für ein Pferd ein Königreich zu kaufen, ihr werdet niemanden finden. Oder die blaue Mauritius. Es gibt Briefmarken, die kosten Millionen. Ja, die haben einen Liebhaberwert. Und die Millionen sind wirklich zu attrahieren. Nicht, weil das Ding von sich aus so einen Wert hat, sondern weil sie Eigentum ist, diese Sache. Andere also davon ausgeschlossen sind. Und die Aufhebung des Ausschlusses, wenn man einen Spinner findet, die kann man sich mit Millionen bezahlen lassen. Aber diese Millionen, die entgelten nicht den Wert im Sinne des Arbeitsaufwands für die Herstellung von diesen 2 Quadratzentimetern Papier. Ein Liebhaberwert, der mit dem Arbeitsaufwand, der da getrieben wurde, einfach nichts zu tun hat. Und ich hätte mich ganz leicht tun können und sagen können, solche Einwände haben von vornherein hier überhaupt kein Recht, weil die blaue Mauritius wird nämlich nicht verkauft, die wird versteigert. Fällt gar nicht unter das Gesagte. Das wäre die bequemste Lösung, so einen abzuwimmeln. Aber um die Sache seriös zu Ende zu bringen, die subjektive Wertlehre, der Preis sagt, was dem Subjekt die Sache wert ist, begeht einen logischen Fehler darin, dass in Bezug auf den Nutzen der Sache hier, sagen wir mal ein Laib Brot, da ein Stuhl, die Dinge, die da getauscht werden, vermittelt über Geld, gerade verschieden und ungleich sind, die sind gar nicht vergleichbar. Man könnte fragen, was ist wertvoller? Ein Brot oder ein Stuhl? Die Frage ist sinnlos. Das kommt darauf an, ob man essen will oder sitzen will. Fürs Essen braucht man das Brot, für das Sitzen den Stuhl. Aber man könnte nicht sagen, dass das Sitzen ein x-faches des Wert vom Essen ist. Weil einfach die beiden Gebrauchseigenschaften und die beiden Nutzen, die sich auf das Ding richten, in sich unvergleichlich sind. Deswegen lässt sich das eine auch nicht als Vielfaches des anderen ausdrücken. Sitzen ist nicht 5-mal Essen. Obwohl einem Menschen diese quantitative Ersetzbarkeit vertraut ist, aber eben aus einer ganz anderen Welt, nämlich von der, wo Marx redet, in der Welt des Geldes, da ist es in der Tat so, wenn ich sage, das Brot kostet 2 Euro und der Stuhl kostet 20 Euro, dann gelingt die quantitative Ersetzbarkeit. Das eine, 20 Euro für den Stuhl, ist wirklich 10-mal so viel wie die 2 Euro für das Brot. Aber die Vergleichbarkeit liegt da im Geld und nicht im Nutzen. Und ein weiterer logischer Unsinn an dieser Auffassung: wäre die subjektive Wertschätzung der Bestimmungsgrund für den Wert, dann müsste ein und dieselbe Sache so viele verschiedene Preise haben, wie es verschiedene Wertschätzungen gibt. Ich sage, der Jaguar ist mir 50 Euro wert. Und der andere sagt, mir ist er 50.000 wert. Und wer hat jetzt recht? Es müsste ja so viele Preisausdrücke geben, wie es unterschiedliche Wertschätzungen der Sache gibt. Und das ist am singulären Fall ganz offenkundig eine Absurdität, die aber nicht dadurch besser wird, dass man die subjektiven Wertschätzungen quasi in Aggregate zusammenfasst und sagt, hier gibt es das Aggregat des insgesamtigen Nachfragens nach einer Sache, wo sich alle subjektiven Begehrlichkeiten zu einer Nachfrage addieren und dort gibt es das Angebot der produzierten Sache, eben die Menge der Autos. Auch Angebot und Nachfrage sind kein Beleg für die subjektive Wertschätzung. Geht die Nachfrage hoch bei gleichbleibendem Angebot? Klar, dann schwanken Preise. Angebot und Nachfrage in ihrer Veränderung erklären Schwankungen von Preisen, aber nicht den Preis. Und der schlagendste Beweis dafür ist, was ist, wenn Angebot und Nachfrage sich ausgleichen, sich decken? Dann erklären sie gar nichts mehr. Aber man müsste doch erklären, warum, wenn Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind, beim Brot, das Brot 2 Euro kostet, und warum, wenn Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind, bei einem VW Golf, der VW Golf 30.000 Euro kostet. Das war die subjektive Wertlehre, gegen Marx eingewandt. Arbeitszeit ist nicht das Maß des Werts, sondern die subjektive Wertschätzung. Aber die ist quasi nur die Vorhut des eigentlichen schweren Geschützes, das gegen Marx bis heute vorgetragen wird, nämlich die Theorie der Produktionsfaktoren. Die Nationalökonomen, so haben sie sich noch genannt, Ausgang des vorangegangenen Jahrhunderts, modern die Volkswirtschaftsprofessoren, die haben gegen die sogenannte Arbeitswertlehre von Marx ihre Theorie der Produktionsfaktoren ins Spiel gebracht. Der Wert kommt nicht von der Arbeit, sondern der hat drei Quellen: Boden, Kapital und Arbeit. Zunächst einmal muss man sagen, diese Ökonomen, die Nationalökonomen, die haben auf ein Missverständnis mit einem Missverständnis reagiert. Es gab im Umkreis von Marx Sozialisten, Lassalle zum Beispiel, die in der SPD sich zusammengetan haben und damals das Gothaer Programm geschrieben haben. Die waren Verehrer der Arbeit im Kapitalismus. Die haben in ihre Programmatik reingeschrieben, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts. Und deswegen kann das Proletariat stolz sein, dass alle Produkte dieser kapitalistischen Welt auf sein Konto gehen. Arbeit ist die Quelle des Werts, das berechtigt den produktiven Arbeiter zu einem formvollendeten Stolz. Sowas haben die aufgeschrieben. Der Marx hat sich schon zu seiner Zeit über diese Leute furchtbar geärgert. Er hat ihnen nämlich gesagt, es ist ein Widerspruch, auf der einen Seite den Wert, die Mühsal als Quelle des Reichtums, als Inhalt des Reichtums zu kritisieren, und auf der anderen Seite den Arbeiter, der das hervorbringt, für dieses Machwerk zu loben. Da hat der Marx ihnen in Erinnerung gerufen, das ist doch kein Glück, produktiver Arbeiter zu sein, sondern ein Pech, das ist doch eine schäbige Lebenslage, in die man gerät. Und er hat es damals vor Augen gehabt, anders noch als heute, nicht schlimmer, anders als heute, das Elend in den Gassen und Straßen. Solche Leute lobt man nicht für ihr Werk, die möchte man ermuntern, dass sie diese Verhältnisse, in denen sie ihr Werk verrichten, abschaffen, verändern, bessere Lebensbedingungen an die Stelle setzen. Also der hat gemeint, es ist ein Widersinn, den Wert zu kritisieren und die Quelle des Werts, die Arbeit, heilig zu sprechen. Und um dem Ding Nachdruck zu geben, hat er noch ein logisches Argument hinterhergesetzt, das nicht von Pappe ist. Er hat gesagt, und außerdem ist es ohnehin falsch zu sagen, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts. Arbeit ist nicht die einzige Quelle des Werts. Die Natur spielt auch ihre Rolle als Quelle des Werts. Sie liefert den ganzen Stoff, der vermittels der Arbeit in nützliches Produkt verwandelt wird. Von diesem Stoff und der Verfügbarkeit, Bodenschätze, Ackerboden, hängt ab, was die Arbeit vermag. Und das ist nicht lapidar. Aus dem folgt etwas Furchtbares. Nur weil Arbeit und Natur beides die Quelle von Reichtum sind. Deswegen kann es Ausbeutung geben, weil man die beiden Sachen trennen kann. Wenn man die Arbeiter von der Natur als zweiter Quelle des Reichtums trennt, wenn sie keine Verfügung mehr haben über Boden und Produktionsmittel, dann sind sie nicht mehr imstande, die Mittel ihrer Lebensführung in eigener Regie herzustellen. Dann sind sie angewiesen auf die, die über Boden, Produktionsmittel und anderes verfügen als Eigentümer. Da werden sie furchtbar erpressbar und zur Ausbeutung rangenommen. So hat Marx seinen damaligen Sozialisten die Leviten gelesen. Und die Nationalökonomie hat sich auf dieselben Sozialisten bezogen und darauf ganz anders geantwortet. Die haben rausgehört, wenn die Burschen behaupten, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts, dann bleibt ja für den Profit, den wir heilig sprechen, jede moralische Rechtfertigung vergeblich. Wenn wir zugeben, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts, dann hat der Profit kein Recht in dieser Welt. Das wollten sie nicht, weil sie für den Profit waren und haben sich deswegen eine Theorie konstruiert, die dem Profit einen Rechtfertigungsgrund moralischer Art verschafft und den der Arbeit bestreitet. Die haben gesagt, hört zu, das ist nicht so, dass Arbeit die einzige Quelle des Werts ist. Es gibt drei Quellen des Werts. Da gibt es die drei Produktionsfaktoren, Boden, Kapital, Arbeit. Boden, Maschinen, sind das Kapital, kombinieren sich mit dem Arbeiter und heraus kommt ein Produkt, das deswegen auch gerecht geteilt wird in drei Teile. Die Rente für den Bodenbesitzer, den Profit für den Kapitalisten und der Lohn für den Arbeiter. Darin, an der Vorstellung ist alles verkehrt. Aber sie ist das Geschütz gegen Marx. Warum ist da alles verkehrt? Zunächst einmal, noch ganz ohne Geld und Preis betrachtet, wird da ein sachlicher, logischer Unterschied eingeebnet, der erheblich ist. Boden und Maschinen, also Boden und Kapital. Boden und Maschinen sind Mittel, an denen oder auf denen gearbeitet wird. Mittel, an denen gearbeitet wird. Oder mit denen gearbeitet wird. Sie sind nicht Hervorbringer des Produkts. Hervorbringer, das ist die Eindeutschung des lateinischen Worts Faktor, Macher. Hervorbringer sind sie nicht, Mittel sind sie. Mittel für die Arbeit. Und die Arbeit selber? Ja, die Arbeit, die ein Mensch verrichtet, der mit seinem Spaten oder seinem Trecker den Boden bearbeitet, das ist die Tätigkeit des Produzierens. Und diese Tätigkeit des Produzierens ist nicht ein Faktor von sich selbst, ein Teilmoment des Produzierens. Sie bringt das Ergebnis hervor. Dass die Theorie von den drei Produktionsfaktoren plausibel klingt, kommt durch die Logik der Bedingung zustande. Man denkt, ohne das andere geht es nicht. Ohne Maschine geht es nicht. Ohne Boden geht es nicht. Stimmt. Bloß, dass alle drei Momente am Produzieren beteiligt sind, sagt nichts darüber aus, in welcher Eigenschaft sie daran beteiligt sind. Ich weiß, dass der logische Unterschied fieselig klingt, aber wendet's mal an auf eine mehr hausbackene Tätigkeit. Wenn eine Hausfrau einen Kuchen backt, und ich sie frage, wer hat den Kuchen gemacht? Dann wäre die Antwort Mehl, Eier und ich. Lächerlich. Man tut das nicht, dass man die Mittel der Tätigkeit, die Bedingungen der Tätigkeit, man hat eine Rührschüssel, man hat Mehl und Ei. Man tut das nicht, dass man das in einen Topf wirft mit der Tätigkeit des Machens. Weil es logisch verschiedene Dinge sind. dass überhaupt es so sehr einleuchten soll, dass diese drei logisch verschiedenen Momente in einem bloß ergänzenden Verhältnis gleichrangiger Faktoren stehen. Ja, ohne Maschine kann der Arbeiter auf keinen grünen Zweig kommen. Ohne Boden kriegt er nie ein Weizenkorn her. Dass das so plausibel ist, das kommt von etwas ganz anderem, als dass der logische Unterschied von Bedeutung wäre. Das kommt daher, dass in der wirklichen Welt des kapitalistischen Produzierens die Arbeiter getrennt sind von diesen Mitteln der Arbeit. Sie verfügen nicht über die Produktionsmittel, sie haben keinen Acker, auf dem sie Öl bohren oder Weizen anbauen, weil er das Eigentum anderer ist, die Mittel den Arbeitern nicht einfach zur Verfügung stellen, sondern ihr Eigentumsrecht dazu benutzen, die Arbeiter zu einer Tätigkeit zu erpressen, die nicht zum Nutzen der Arbeiter, sondern zum Nutzen der Eigentümer gerät. Und jetzt schließlich ein letztes. Die drei Faktoren verhalten sich gar nicht wie einander ergänzende, wirkliche Teilmomente des Produzierens. Und genauso erlogen ist deswegen, dass am Ende quasi friedlich-schiedlich das Gesamtergebnis der Produktion in drei Teile zerlegt wird. Ja, also da die Rente, da der Profit, da der Lohn. Und wisst ihr, was ein untrügliches Indiz dafür ist, dass das so gar nicht funktioniert? Es gibt diese Rechnung, wem welches Teilergebnis zusteht, nie im Vorhinein, sondern immer nur ex post. Wenn ein Lohn fertig ist, ausgehandelt war, dann wird hinterher von ihm gesagt, und der entspricht auch genau der Arbeitsleistung des Arbeiters. Und der Ertrag, den der Rentner in seine Tasche steckt, der den Boden verpachtet, der entspricht genau seiner Leistung. Da wird nie umgekehrt vom Eigentum an der Sache ein Preis hochgerechnet, als gäbe es da ein inneres, quasi naturwissenschaftlich nachrechenbares Entsprechungsverhältnis. Nur umgekehrt. Und dass es ein solches Rechengesetz nicht gibt, das von einem Faktor den Schluss auf sein Anrecht auf ein Ergebnis hergibt, das sieht man daran, dass in der Welt der Wirtschaft immer nur Streit existiert über die Höhe des Lohns. Da gibt es offenbar gar kein Rechengesetz, von dem die VWL-Professoren sagen, bitte, hier habt ihr schwarz auf weiß, genauso wie in der Physik, teilt euren Kram, streitet euch nicht. Gestritten wird, die einen sagen, der Lohn muss sinken, umso mehr Gewinn machen sie, die anderen kämpfen um mehr Lohn, weil sie ihn zum Leben brauchen, kommen aber nicht recht vom Fleck. Das war jetzt ein Exkurs über die Art, wie die Volkswirtschaftslehre die Auffassung von Marx bestreitet, um dem Profit eine Rechtfertigung angedeihen zu lassen. Nein, nicht die Arbeit ist die Quelle des Werts. Es gibt da drei Quellen: Boden, Kapital, Arbeit. So ist es in der Theorie. In der Wirklichkeit der kapitalistischen Welt ist den Verantwortungsträgern als Forderung völlig vertraut, was sie theoretisch immer leugnen, dass Arbeit den Reichtum in dieser Gesellschaft schafft, voranbringt. Und zwar umso mehr, je weniger sie für ihre Leistung bekommt. Das ist sowas von arschklar. Schaut in die Zeitung, wenn der Obermann sich hinstellt, wie er Telekom saniert. Ja, es wird Outsourcing betrieben. Da muss länger gearbeitet werden, und zwar für weniger Geld. Wenn die Merkel auftritt, dann sagt sie, um den Wohlstand zu halten in der globalisierten Welt, müssen wir mehr arbeiten. Und unbezahlte Überstunden sind dafür gut. Dass Arbeit den Reichtum schafft und voranbringt, das ist in den Forderungen vollkommen klar. Nur in der Theorie wird es aus den genannten Gründen geleugnet. Wie dieses Mehr an kapitalistischem Wachstum, an Geldreichtum durch Arbeit zustande kommt, nicht in der Hand derer, die arbeiten, sondern in der Hand derer, die unternehmen. Das hat den Marx interessiert und das hat er versucht zu ergründen und das hat er auch herausgefunden. Ein Blick in die Welt des Tauschens der Waren lässt einen Schluss zu auf diese Welt der Produktion. Das Geld, in das sich letztendlich alle hergestellten Arbeitsprodukte übersetzen wollen. Das ist ihr Zweck, für den gearbeitet wird. Das ist die selbstständige Existenz des Werts aller Produkte. Darin bemisst sich, was eine Sache wert war. Wie viel Zugriffsmacht man auf alle Reichtümer der Gesellschaft und auch auf Quellen des Reichtums hat. Das Geld. Selbstständige Existenz des Werts. Ein komisches Ding, weil es selber keinen Nutzen hat. Man kann es nicht essen. Es hat keinen Nutzen, ist aber die Möglichkeit von jedwedem Nutzen, Zugriffsmacht auf alles. Der Zwang zum Tausch, der in dieser Gesellschaft regiert, alles muss man für Geld erwerben, ist deswegen dasselbe wie die Aufnötigung des Bedürfnisses zu Geld. Das Lob, das man über diese Gesellschaft hört. Für Geld kann man alles kaufen. Das war die eine Halbzeit. Aber das heißt eben anders betont, man muss alles kaufen. Bevor also irgendein konkretes Bedürfnis stillbar wird, muss ich mich um den Erwerb von Geld kümmern. Geld kann man nämlich nicht machen. Geld muss man verdienen. Wie? Man muss etwas zu verkaufen haben, um daraus Geld zu erlösen. Und wenn man seinen letzten Samovar verscherbelt hat und nichts mehr hat zu verkaufen, dann notfalls sich. Sich, sein Arbeitsvermögen. Andere, die mehr Geld haben, als sie zum Leben brauchen, die können dann kaufen, was an Arbeitern auf dem Markt seine Schaffenskraft anbietet. Die kaufen keinen Samovar, die kaufen auch nicht Waren, die sie konsumieren, die kaufen eine Geldquelle. Beide, der Arbeiter, der sich verkauft, sein Arbeitsvermögen, der den Arbeitsvertrag unterschreibt, wie ein Unternehmer, der den Arbeiter in Zahlung nimmt, der ihm kauft. Beide verdienen Geld mit Arbeit. Beide verdienen Geld mit Arbeit. Das eint sie. Und es entzweit sie. Der Arbeiter verdient nämlich das Geld mit seiner Arbeit. Und der Kapitalist verdient sein Geld mit der Arbeit des anderen, mit fremder Arbeit. Warum sind die Arbeiter, die mit Arbeit Geld verdienen, arm? Und warum sind die Kapitalisten, die auch mit Arbeit Geld verdienen, mit der fremden Arbeit, reich? Das hat den Marx brennend interessiert. Und er hat sich Theorien von damals entgegengestemmt, die gesagt haben, ja, die bescheißen natürlich auf Teufel komm raus. Die Unternehmer, die kaum haben sie irgendein Ding eingekauft, verkaufen es mit einem wahnsinnigen Preisaufschlag und schon sind sie reicher. Hat der Marx damals dagegen eingewandt, solche Fälle gibt es. Aber das kann nicht das Prinzip des allgemeinen Bereicherungswesens sein. Denn was der Kapitalist A mit seinem Beschiss verdient, er hat aufgeschlagen. Das gibt er in der nächsten Runde wieder weg, weil er demselben Beschiss des anderen unterliegt. Er hat verkauft mit Aufschlag, aber in der nächsten Runde muss er kaufen mit dem Aufschlag des anderen. Da hat der Marx gesagt, das kann nicht durch ein allgemeines Übervorteilen aus dem Verkaufen kommen. Das muss aus der Produktion selber kommen. Dass mehr Geld entsteht, mehr Wert entsteht und dass der so einseitig auf die Seite derer fällt, die die Arbeit anderer benutzen und es nichts hängen bleibt bei denen, die arbeiten. Also hat der Marx gesagt, schauen wir doch mal an, wie eigentlich produziert wird und was da eingekauft wird, wenn ein Unternehmer eine Stellenanzeige in die Zeitung setzt und reinschreibt, suche Schlosser. Wir sind gerade beim Geld gewesen. Ja, da der Saal Miete kostet.
Gut. Da Politik generell Geld kostet und dieser Saal Miete nicht zu knapp, lasse ich das jetzt rumgeben und der Markt, der möge etwas hineintun.
Okay. Auf diese Frage, ja. Wie kommt es zustande? Die einen sind arm, die anderen werden immer reicher. Und fast möchte man sagen, paradoxerweise, die, die arbeiten, bleiben arm. Und die, die arbeiten lassen, werden reich. Wie machen die das? Da sagt der Marx in seinem fünften Zitat zum Wert der wahren Arbeitskraft Folgendes. Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden. Frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt. Dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Die Arbeitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Individuums. Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendigen Arbeitszeit oder der Wert der wahren Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Wem das wieder zu altertümlich klingt, die Nachzeichnung des Gedankens in schlichten Worten. In der Welt des Kapitalismus werden auf diesem Markt Waren getauscht. Geld gegen Ware, Ware gegen Geld. Unter diesen vielen Waren, Stiefelwichse haben wir schon kennengelernt, findet sich eine, die nennt sich das Arbeitsvermögen oder die wahre Arbeitskraft. Das sind Menschen, die gucken sonnabends in den Anzeigenteil, Stellenmarkt, und suchen eine Stelle. Früher beim heiteren Beruferaten bei Robert Lemke musste man ankreuzen, selbstständig oder unselbstständig. Die Leute, von denen wir reden, haben angekreuzt bei unselbstständig. Heißt, auf sich gestellt können die Mittel ihres Lebens nicht produzieren. In dieser Marktwirtschaft wirtschaftet man nicht hinter dem Haus, züchtet nicht Schweine und Tomaten und deckt das Notwendige. Man geht arbeiten, erwirbt Geld, indem man für andere arbeitet. Es gibt also die wahre Arbeitskraft, das verkäufliche Arbeitsvermögen. Was kauft der Kapitalist? Ja, der kauft nicht den Menschen. Würde er den Menschen kaufen, dann wäre der Mensch sein Eigentum. Das wäre Sklaverei. Das ist nicht so. Der Mensch verkauft an den Unternehmer die Verfügung über sein Arbeitsvermögen auf Zeit. Und darauf besteht der Marx, und es ist eine total wichtige Bestimmung, der moderne Mensch, der arbeiten geht, ist ein doppelt Freier. Der ist frei in der einen Hinsicht, dass er nicht mehr der Leibeigene von irgendwem ist. Und so ist ja auch viel Schönfärbung in der Welt, wenn man die Sonntagsreden von Bundeskanzlern und Bundespräsidenten gehört. Heute sind alle freie Bürger. Wir müssen nicht nach der Pfeife eines Großgrundbesitzers tanzen. Wir gehören denen nicht. Der Mensch ist frei, sein eigener Herr. Das ist die eine Bedeutung. Und die andere Bedeutung, er ist frei von den notwendigen Mitteln seines Lebens. Nicht bloß von Lebensmitteln. Dann könnte man sich ja überlegen, dass man zu Werke geht mit Maschinen und Boden und sich seine Lebensmittel herstellt. Nein, er ist getrennt von den Produktionsmitteln seiner Lebensführung. Insofern doppelt frei, das ist eine Befreiung zur Abhängigkeit. Man hängt nämlich jetzt von denen ab, die über diese Sachen verfügen. Was kaufen die ein, wenn die so einen Burschen, der sich als Schlosser bewirbt, einkaufen für die 40-Stunden-Woche? Da sagt der Marx, ja, da wird getauscht, Verfügung über Arbeitsvermögen gegen ein Entgelt. Ein Warentausch findet statt. Und der Wert der Ware ist eigentlich wie immer bestimmt. Der Wert der Ware bemisst sich am Arbeitsaufwand für ihre Herstellung. Worin besteht die Herstellung bei einem Arbeiter? Na, in der Wiederherstellung seines Arbeitsvermögens. Der Mann muss Lebensmittel zu sich nehmen. Er muss eine Wohnung bezahlen. Wenn er eine Familie gründet, auch noch sein Kind erziehen und kleiden. Das kann man ausdrücken als die notwendige Arbeitszeit, den notwendigen Aufwand, der dafür erforderlich ist, den Menschen als eine Figur zu unterhalten, wiederherzustellen, die mit gebügelter Hose, frisch gekämmt, ein Vorstellungsgespräch absolviert und eine 40-Stunden-Woche durchhält, ohne dass er umfällt. Dafür muss man essen und vergleichsweise anständig wohnen. Das klingt wieder vielleicht wegen der Vokabeln fremd, aber andererseits, es ist sowas von arschklar, genau so ist es. Und wenn ich ein anderes Wort aus dieser Zeit nehme, dann könnt ihr mit Händen greifen, wie präsent der Gedanke in dieser Welt ist, auch wenn es keiner so erkennt. Wert der wahre Arbeitskraft, sagt Marx, das bezahlt der Unternehmer. Ja, modern sagt man, worin besteht das Arbeitsentgelt? Aus den Lebenshaltungskosten. Ja, meint er, dass das irgendwas anderes wäre? Lebenshaltungskosten, da kann man auch noch als Warenkorb zusammenzählen. Dazu gehört Strom, Gas, Wasser, dazu gehört Miete, Essen, Kleidung, ab und an eine Theaterkarte, Erziehung der Kinder. Das ist das. Lebenshaltungskosten. Und um mal klar zu machen, was das für ein mieser Maßstab ist, das als Maßstab der Bezahlung, Wiederherstellung des Arbeitsvermögens, Lebenshaltungskosten, das sagt, das Bedürfnis des Menschen ist kein Maßstab, der zählt. Dass einer mal um die Welt fahren möchte, dass er bequemer leben möchte, das zählt nicht. Lebenshaltungskosten. Die Produktivität zählt auch nicht. Ob ein Arbeiter in der Stunde doppelt so viel Autos herstellt wie vor 10 Jahren. Das zählt nicht, das verdoppelt nicht seinen Lohn, auch wenn der Hof mit Autos übervoll steht. Dass die Wirtschaft wächst, jedes Jahr um 4 oder 5% oder mehr, das ist kein Maßstab, mit dem gesagt würde, ja, jetzt gönnen wir denen doch auch mal was. Stattdessen liest man in der Zeitung, die Schere geht immer weiter auseinander. Unternehmerlöhne, Gewinne explodieren, wachsen, bis sie jetzt in die Krise geraten sind, aber die Löhne stagnieren, gehen runter. Bloße Wiederherstellung, damit man in 4 Wochen wieder für denselben Dienst in der Fabrik antreten kann. Das ist die eine Seite, das wird bezahlt, die bloße Wiederherstellung des Arbeitsvermögens. Und was hat man von dem, wofür man bezahlt hat? Die freie Verfügung über den Gebrauch dieses Menschen, den man eingekauft hat. Und da sagt der Marx, da liegt der Hund begraben. Bei der Frage, wie schaffen die das? Dass ausgerechnet die, die arbeiten, arme Hunde bleiben und die, die arbeiten lassen, immer reicher werden. Und die Lösung ist, bezahlt hat der Mann, der Kapitalist. Den Wert der wahre Arbeitskraft, die Lebenshaltungskosten. Aber wie lang der den arbeiten lässt und wie intensiv, das ist allein sein frei erkauftes Recht. Und wenn Unternehmen Gewinn machen, dann kann das überhaupt nur darüber zustande kommen, dass sie die Arbeiter mehr und länger arbeiten lassen, als notwendig ist für den Erhalt seiner Lebenshaltungskosten. Oder anders ausgedrückt, der geldwerte Arbeitsertrag muss größer sein als die Kost für den Arbeiter. Nur dann bleibt Gewinn. Und wenn man das betrachtet, so erläutert es der Marx, zerfällt gewissermaßen der Arbeitstag in einen Teil, in dem notwendige Arbeitszeit verrichtet ist, notwendig in dem Sinn, das ist der Umfang, gesellschaftlich durchschnittlich betrachtet, den es braucht, damit jeder seine Wohnung, sein Auto und sein Futter hat. Und eine Mehrarbeitszeit an diesem Tag, die den Überschuss herbringt, den ein Kapitalist im Verkauf seiner Waren wirklich realisiert. Der Arbeitstag zerfällt in notwendige und Mehrarbeitszeit.